So, einen schönen guten Abend. Schön, so viele zu sehen. Ich habe mich gefreut, als ich reingekommen bin, dass es da ja Waldorf-Häslacher Gesichter gibt. Eigentlich stand es im Programm, aber ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber auch die anderen Gesichter sind schön. Also, willkommen heute Abend. So, was wir jetzt gerade musikalisch schon erlebt haben, bringt im Grunde die ganze Spannung zum Ausdruck, dass wir einerseits von Frieden singen, ihn bezeugen, ihn ein Stück weit erleben, persönlich, innerlich, errungen, erkämpft, geschenkt und andererseits ihn schmerzlich vermissen, ihn ersehnen und schreien, Herr, wie lange. Da ist dieses ganze Spannungsfeld schon aufgerissen, in dem wir stehen. Wenn wir jetzt das Thema Frieden haben, das über diesen Tagen steht, dann ist das ein bisschen gefährlich. Wenn Christen über Frieden reden, gibt es zumindest zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass es sehr innerlich wird, sehr erbaulich, reduziert auf das Seelische und weltabgewandt wird. Den Frieden, den wir in dieser Welt nicht finden. Und das stellen wir dann so fest und sagen, aber es ist ja der Herr Jesus da und im Herzen gibt es Frieden. So als wäre das Herz ein Bereich in dieser Welt, der sich von allem anderen abtrennen ließe. Der Seelenbereich etwas anderes als der Weltbereich. Das innere Geschehen etwas anderes als das Weltgeschehen. Und da ist auch ein bisschen was dran. Aber es ist gefährlich, wenn wir das andere nicht in den Blick nehmen. Und jetzt kann man natürlich das andere in den Blick nehmen und damit ist die zweite Gefahr verbunden. Wenn Christen über den Frieden reden, ist die Gefahr, dass sie zu Besserwissern werden. Die meinen, die besseren Politikerinnen und Politiker zu sein. Es besser zu wissen als die, die Verantwortung haben. In den Parteien, in den Parlamenten, auch vielleicht in einer Bundeswehr und dort, wo man Entscheidungen treffen muss, die extrem herausfordernd sind. Also, es gibt zumindest diese beiden Gefahren, wahrscheinlich noch andere. Und jetzt kann man so gucken, ja, auf welcher Seite fallen wir jetzt wohl vom Pferd? Wenn die lebendige Gemeinde oder Ludwig-Hofacker-Vereinigung oder Menschen, die dem Pietismus nahestehen, eine Veranstaltung machen und von Frieden reden, fürchtet man eher das Erste. Also, dass es zu politisch wird, das ordnet man eher so dem anderen Lager zu. So ticken wir ja irgendwie. Aber wir merken, die klassischen Lagerzuordnungen sind auch seit den Debatten, seit es den Krieg gibt in der Ukraine, nicht mehr so ganz eindeutig. Auf der letzten EKD-Synode eine große Auseinandersetzung, wer das so ein bisschen mitverfolgt, da gibt es den Friedensbeauftragten der EKD, Bischof Kramer, auch von der Mitteldeutschen Kirche, der sich als sehr konsequenter, strammer, vielleicht ein bisschen, man würde sagen extremer, jetzt mal so, ist nur so eine Apostrophierung, Pazifist zeigt und sagt, Waffenlieferungen geht nicht. Waffen töten, auf keinen Fall. Und auf der anderen Seite eine größere Mehrheit auch in der EKD und auch unter den leitenden Geistlichen. Doch wenn wir Verantwortung wahrnehmen wollen in dieser Welt und in dieser Zeit jetzt, dann kommen wir nicht umhin, uns auch die Hände schmutzig zu machen und mit schuldig zu werden, um des Friedens willen. Und da haben wir eine Debatte, die längst entschieden schien. Wir haben auf der EKD-Synode 2019 in Dresden Texte verabschiedet, die man heute gerne in Schubladen legt. Und möglichst viel Papier drüber, weil die den aktuellen Debatten nicht mehr standhalten. Und da ist schon die Frage, wie gehen wir um mit dem Thema Frieden? Welche Haltung haben wir eigentlich dazu? Was kann man eigentlich noch sagen, wenn man nicht verstummen will? Wenn man nicht platt werden will, wenn man durchaus praktisch, auch realpolitisch irgendwie noch eine Orientierung geben will? Wenn man den persönlichen Frieden, das Heil, das uns geschenkt ist, mit in den Blick nimmt, aber auch nicht ja, nur den Himmel im Blick hat, sondern irgendwas für die Welt sieht. So, unter den Vorzeichen gehen wir jetzt in diese Woche. Und wir haben als Bibelvers, als einer der Friedenstexte des Alten Testamentes für diesen Abend heute einen, der schon ein bisschen unbequem ist. Friede, Friede und ist doch kein Friede. Da habe ich mal gefragt, ist Ihnen der eigentlich geläufig? Es hat so ein bisschen Sprichwortcharakter, aber gehört jetzt nicht zu dem, was man also als Denkspruch für Konfirmanden wählt. Auch als Taufspruch eher unbeliebt. Als Hochzeitstext schon gar nicht. Friede, Friede und ist doch kein Friede. Wäre, ja, so ein bisschen fraglich. Aber einer, der im Alten Testament in der Prophetenliteratur immer wieder auftaucht. Das ist keine Randnotiz im Alten Testament. Und er begegnet im 6. Kapitel des Jeremia-Buches in einer Gottesrede, wo also Gott sich äußert zur Situation des Volkes Israel, und zwar in einer Gerichtsrede. Das sind generell etwas unbequeme Texte, wo der Prophet etwas von Gott hört und diese Gottesrede festhält. Und ihm dort auch gesagt wird, was er denn dem Volk sagen soll. So, darin ist es verortet. Ich lese das gleich vor, aber dass wir den Zusammenhang ein bisschen haben. Und das ist hineingesprochen, auch dann von Jeremia, in eine Zeit des Unfriedens, beziehungsweise des Kriegs, des Leids. Und da wird ein Stück weit dem Volk ein Spiegel vorgehalten. Das seid ihr. Also eine Kritik, eine Gotteskritik an den Menschen, eine Prophetenkritik. Und jetzt lassen wir mal dahingestellt, wie hat Jeremia das eigentlich gehört? Hat er Gott da reden hören? Wie ist so eine Gottesrede zu erklären? Sie begegnet uns im Alten Testament als eine solche, eine Rede von Gott an sein Volk, als ein Spiegel, der ihm vorgehalten wird und damit der Welt vorgehalten wird. Und jetzt lese ich das mal. Ich lese ab Vers 9. Und zwar nach der Basisbibel. Und dann werden Sie schon merken, der Vers 14, der kommt dann, ja, der taucht dann auf. Es beginnt mit der Einleitung, so spricht der Herr Zebaoth, also nicht umsonst diese Gottesbezeichnung, der Herr der Heerscharen, der Mächtige, der also alle Macht in der Hand hat. So spricht er. Am Rest Israels soll man Nachlese halten, wie man am Weinstock gründlich Nachlese hält. Wie die Hand des Weinbauern durch die Reben geht, so soll deine Hand nach den übrig gebliebenen suchen. Jetzt Rückfrage Jeremias. Herr, zu wem soll ich denn reden? Wen soll ich warnen? Wer hört mir noch zu? Ihre Ohren sind zugewachsen. Sie können nichts hören. Was du, Herr, ihnen sagen willst, klingt in ihren Ohren wie Spott. Es gefällt ihnen nicht. Darum bin ich voll Zorn des Herrn, und ich kann ihn nicht länger zurückhalten, sagt Jeremia. Jetzt wieder Antwort Gottes. Dann gieß deinen Zorn aus, Jeremia, über die Kinder auf der Straße und über die jungen Männer, die zusammensitzen. Dann werden sie alle gefangen weggeführt werden, Männer und Frauen, Alte und Hochbetagte. Andere werden ihre Häuser in Besitz nehmen, auch ihre Felder. Und Frauen, denn ich werde meine Hand zum Schlag erheben gegen die Bewohner des Landes. Spruch des Herrn. Vom Kleinsten bis zum Größten wollen sich alle nur bereichern. Und vom Propheten bis zum Priester betrügen alle das Volk. Nur oberflächlich heilen sie mein Volk, das doch schwer geschädigt ist. Sie verkünden Friede, Friede. Dabei ist gar kein Frieden. Schämen sollten sie sich, weil sie Abscheuliches getan haben. Doch sie schämen sich nicht, sie wissen ja nicht einmal, was Scham ist. Deshalb werden sie zusammen mit den anderen fallen, und wenn ich kommen werde, um zu strafen, werden sie stürzen. So lautet der Ausspruch des Herrn. Soweit einmal dieser Text. Wirklich kein Konfirmationstext. Keine Verse, die man sich aussucht. sind so Verse, wo man gerne weiterliest. Und wir können wirklich fragen, was ist das eigentlich für ein Gott, der hier offenbar selber zur Strafe anhebt, und zwar zu einer martialischen? Dieser Text hilft uns für allem dazu, dass wir Unfrieden entdecken, Unfrieden sehen. Das ist mein erster Teil. Unfrieden sehen, Unfrieden entdecken. Es ist eine radikale Korruptionskritik. Alle, vom kleinsten bis zum größten, die Propheten, die religiösen Führer und die politischen Führer, alle suchen nur das Ihre. Und das ganze Volk ist korrupt geworden, die ganze Elite, sie werden zu Recht bestraft. So wird ein Stück weit auch das erklärt, was Israel widerfährt, nämlich dass die Feinde kommen und über es hinweggehen. Es ist eine prophetische Kritik. Und jetzt gibt es offenbar falsche Propheten. Eine ganze Reihe von Menschen, von einer Elite, die das, was nicht recht ist, zum Recht erklärt. Im Grunde ist ein gewagter Vergleich, aber er passt an der Stelle. Das ist die Kritik, die wir an der orthodoxen Kirche Russlands vornehmen. Kyrill. Die sagen, es ist alles gut, die Kriegserklärung absegnen. Die sagen, das ist Friede und es ist doch kein Friede. Ja, das ist so die Situation, dass das ganze Volk kritisiert wird. Wenn wir jetzt nach Russland sehen, haben wir auch unsere Perspektive, ist klar. Aber darum geht es. Also die religiösen Führer sind falsche Propheten. Sie haben Kriegslügen gebraucht, indem sie das für Frieden erklären, was doch Unfrieden ist. Sie machen gute Miene zum bösen Spiel. Es ist kein Friede. Was Jeremia also tut, und das ganze Buch, das ganze Kapitel ist, erst einmal den Sinn für Unfrieden zu wecken. Haben wir noch einen Sinn dafür, wo es ungerecht zugeht? Sehen wir das noch? Einen Sinn für das, was nicht gut ist, was nicht recht ist. Es ist so ein alter schwäbischer Spruch. Ich habe den im Ohr von einer Großtante, die manchmal sagen konnte, wenn sie die Nachrichten angeguckt hat, Tagesschau oder so, oder in der Zeitung was gelesen hat. Also, das ist einfach nicht recht. Das ist einfach nicht recht. Ist so eine Feststellung, so ein bisschen ein Seufzer, ein Sinn, der sich äußert. Man kann es nicht beurteilen, wer sind wir, können nie alles abschätzen, das richtig bewerten. Aber wir haben ein Gespür, das ist nicht recht. Und wenn man das, was nicht recht ist, für recht erklärt, dann ist es nochmal, dann toppt es das Ganze nochmal. Dann setzt es dem Unrecht nochmal die Krone auf. Und das ist gemein. Es geht darum, dass wir Unfrieden überhaupt noch sehen, dass wir einen Sinn bekommen für Unrecht, für Ungerechtigkeit, auch für Schuldzusammenhänge. Auch darüber müssen wir reden, dass es Schuld gibt in dieser Welt, dass wir schuldig werden, aber dass es manchmal gar nicht anders geht, als schuldig zu werden. Du kannst eigentlich keinen Tag leben, ohne schuldig zu werden. Du kannst nicht einkaufen gehen, ohne schuldig zu werden. Wer hat das Hemd hergestellt? Wer hat daran gearbeitet? Wie viele Kinder haben an der Jeanshose mitgearbeitet, wurden ausgebeutet? Wie viel CO2 wurde dafür verbraucht? Egal, wie wir jetzt mal die ganze Klimadebatte und so weiter einordnen. Wir merken nur, wir sind in Systemen und Zusammenhängen, in denen wir leben, und wir werden schuldig, manchmal ohne es zu wissen und zu merken, und wir können gar nicht anders. Wir werden schuldig. Aber dadurch, dass wir nicht anders können, ist es noch nicht entschuldigt. Also ein Sinn für Schuldzusammenhänge. Unfriede sehen. Und auch ein Bewusstsein für Sünde. Denn Schuldzusammenhang, Schuldverfallenheit, das ist ja das, was wir von der Bibel her und theologisch als Sünde bezeichnen. Nicht die einzelne Tat, die einzelne Übertretung und schon gar nicht das Stückchen Torte zu viel. Irgendwie haben wir ja Sünde reduziert auf irgendetwas zwischen Sex und Schwarzwälder Kirschtorte. Das ist aber nicht Sünde. Sünde ist eine Schuld, ein Schuldzusammenhang, in dem die ganze Welt sich befindet. Dass das eine das andere nach sich zieht und wir nicht rauskommen, wir selber mit drin stecken. Ein Bewusstsein dafür. Unfrieden sehen. Die Gerichtsreden des Alten Testaments, die schlagen uns links und rechts an die Backe, rütteln uns auf. Das tut weh, das ist schmerzhaft. Das hat auch etwas Entwürdigendes, aber rütteln wach für die Situation, in der wir sind. Und da hilft es überhaupt nichts, wenn man über die Zusammenhänge etwas religiösen Kleister gießt und sagt, es ist schon alles irgendwie okay, es ist schon alles gut. Und die, die gerade Verantwortung haben, einfach ihnen einfach Recht gibt und ihnen den Segen zuspricht, kein kritisches Gegenüber ist, Unfrieden sehen. So, jetzt wollen wir das mal noch ein bisschen näher anschauen. Wenn man das so allgemein sagt, ist das ja schon richtig. Schauen wir es mal individuell und dann sozial an. Wir können jedes der 10 Gebote nehmen. Du sollst nicht töten zum Beispiel. Es ist völlig klar, das ist ein Wille Gottes, eine Ordnung für unser Leben, eine Verpflichtung für aufrichtiges Menschsein. Leben ist uns gegeben in jüdischer und in christlicher Überzeugung von Gott her. Es ist nicht anzutasten, es ist zu achten, weil es Geschenk ist. Also, du sollst nicht töten. Denn wer du bist und was du bist, ist dir geschenkt. Dein Leben ist dir gegeben, also achte deines und das der anderen. Das gilt in jedem Zusammenhang und in jedem Alter. Es gilt in den Lebensrechtsfragen, Stichwort Abtreibung. Du sollst nicht töten. Es geht um Menschenleben. Vor vielen Jahren, erste Hälfte der Nullerjahre, hat die Württembergische Synode eine Erklärung zum Schutz des Lebens verabschiedet. Und darin stand der Satz, Abtreibung bedeutet Tötung eines Menschen. Zitat. Abtreibung bedeutet Tötung eines Menschen. Das ist eigentlich nur eine Feststellung. Der war aber heftigst umstritten, ob man den aufnehmen soll oder nicht. Weil wir da merken, Abtreibung als etwas, was auch mit der Situation von Frauen zu tun hat und auch mit Frauenrechten zu tun hat. Ja, das ist so. Bedeutet aber trotzdem Tötung eines Menschen. Und damit ist eine Spannung markiert. Und auch ein Schuldzusammenhang benannt. Damit ist noch nicht alles zu dieser Frage gesagt, aber es ist mal benannt. Also du sollst nicht töten. Es gilt in den Lebensrechtsfragen. Und es gilt im Blick auf jeden einzelnen Menschen. Egal, was einer getan hat, wie einer schuldig geworden ist, du sollst nicht töten. Ehrlich gesagt, ich habe das auch sehr ernst genommen. Ich habe den Kriegsdienst verweigert. Damals musste man das noch. Alter Mann steht vor Ihnen, damals gab es noch die Wehrpflicht. Die Älteren erinnern sich irgendwie. Heute gar nicht mehr der Fall. Aber damals war das so, jetzt wird es neu diskutiert. Ich habe den Kriegsdienst verweigert und auch hauptsächlich wirklich aus dieser Überzeugung, ich will keinen Menschen umbringen. Du sollst nicht töten. Es ist doch eine absolute Verpflichtung. Und natürlich gab es die Frage, die dann auch gestellt wurde, ja und was ist, wenn jemand kommt und sie bedroht, stellen Sie sich vor, Sie sind verheiratet oder Sie haben ein Kind und jemand will Ihre Tochter oder Ihre Frau umbringen, steht vor Ihnen mit angeschlagenem Gewehr und Sie haben auch ein Gewehr in der Hand, würden Sie jetzt abdrücken oder nicht, es geht doch um Ihre Frau oder Ihre Tochter. Und dann war man schon geschult auf diese Frage, also so als Fangfrage eingeordnet, Dilemmasituation, ja, klar, können Sie so aufreißen, ist eine theoretische Frage, du sollst nicht töten, ist für mich Verpflichtung in der jetzigen Situation. Und dann war das erledigt. Ehrlich gesagt, ich könnte das nicht mehr so leicht machen. Ich können es nicht mehr so leicht. Und ich habe dann schon in meiner Studienzeit gedacht, so ganz überzeugend war es nicht. Ich war überzeugt im Zivildienst und würde die Zeit nie missen wollen in der Diakonie. Aber ehrlich gesagt, wenn Friede sein soll, braucht es doch auch eine Gewalt, ein Recht, das den Frieden erhält. Und das kann dazu gehen, dass man auch im Grenzfall töten muss. Polizisten haben eine Waffe. Soldaten haben eine Waffe. Es muss doch rechtserhaltende Gewalt geben. Und trotzdem steht da, du sollst nicht töten. Wir werden, wenn wir in einem Rechtsstaat leben, in einer wehrhaften Demokratie, wir werden immer schuldig. An allem, was Polizisten und die die rechtserhaltende Gewalt durchführen, tun, zum Schutz der Allgemeinheit, auch von uns, haben wir Mitverantwortung, werden wir also auch mitschuldig. So einfach ist es nicht. Und trotzdem ist es ein Gebot und eine Orientierung. Das Erste ist, lasst uns sehen, wo Unfrieden ist. Die Augen dafür haben den Sinn, dafür wecken. Auch dazu, was jeweils dazu führt, dass Menschen in Dilemmasituationen kommen. Das heißt, der Polizist, die Soldatin oder auch die Frau, die vor einer Abtreibung steht. Wer Menschen begleitet, auch hier in Tübingen, mal mit den Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorgern spricht und die Geschichten hört, und die Wege mitgeht, da merkt man, dass das Leben dann doch nicht immer so einfach ist und dass Antworten manchmal ganz schwer sind. Abtreibung bedeutet Tötung eines Menschen. Kriegseinsatz bedeutet auch Tötung eines Menschen. Und manchmal ist es trotzdem ganz schwer im Einzelfall zu entscheiden. Wenn wir das bedenken, lernen wir zumindest mal eines, dass wir nicht ohne weiteres die Dinge in Schwarz-Weiß einteilen und sagen, so ist es richtig und so ist es in jedem Fall falsch. Das gilt für die Fragen des Lebensrechts, das gilt auch für die Fragen des Kriegseinsatzes. Um mal nur mal diese beiden Beispiele zu nehmen, so unterschiedlich sie sind. Also den Unfrieden sehen, die Ungerechtigkeit sehen, das heißt aber auch das Leid sehen. Das Leid sehen derer, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen. Oder das Leid derer, die einen assistierten Suizid in Erwägung ziehen. Ich war heute im Theologischen Ausschuss der Synode in Stuttgart, haben wir über diese Frage gesprochen. Assistierter Suizid. Du sollst nicht töten. Das gilt auch für das eigene Leben. Und es gilt wieder die gleiche Orientierung. Das Leben ist uns gegeben, ist uns geschenkt, also können wir es nicht nehmen, anderen nicht und uns selbst auch nicht. Das ist Grundorientierung. Und dann gibt es aber Leidenssituationen, die so unerträglich sind. Dann gibt es so eine schwere Begleitung von Menschen. Und dann ist die Situation in Diakoniehäusern, in Altenpflegeheimen. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn sich Menschen das Leben nehmen wollen oder nehmen lassen wollen? Wenn jetzt die Gesetzesänderung, Bundesverfassungsgerichtsurteil vom vorletzten Jahr, wenn es also zu einer Gesetzesänderung kommt, und die wird kommen, das zeichnet sich schon ab. Wenn also die Möglichkeit besteht, sich das Leben nehmen zu lassen und wir die Entscheidung eigentlich für falsch halten und jemand in einem Heim der Diakonie, irgendein diakonischer Träger mit evangelischer Orientierung, christlicher Orientierung, wo Gottes Gebote eine Bedeutung haben, christlichem Menschenbild, wir sagen, wir heißen das nicht für gut, wir befürworten das nicht. Darf es dann geschehen in unseren Räumen? Oder schicken wir dann die 87-jährige Frau, die seit 4 Jahren pflegebedürftig ist und im Heim begleitet wird, für den allerletzten Schritt und für die allerletzten Stunden in ein anderes Haus, wenn es überhaupt geht. Praktisch geht es ja gar nicht so ohne weiteres. Oder lassen wir zu, dass das in unseren Räumen geschieht? Wir wollen niemand allein lassen. Das ist Verpflichtung, jemand zu begleiten. Aber wir können auch nicht so tun, als wäre nichts. Sinn für Unfrieden in der Welt. Für das, was wir nicht klar geregelt kriegen, nicht eingeordnet bekommen, nicht schwarz oder weiß kennzeichnen können und mitschuldig werden, wie auch immer wir uns entscheiden. Es gibt die Schuld der vielen. Und ein echtes Fragen, wie können wir jetzt damit umgehen? Und das widerfährt uns. Wir sind also, was Frieden angeht, elementar herausgefordert. Unfrieden sehen. Jetzt kommt ein zweiter Teil. Das erste also Unfrieden sehen, das einmal wahrnehmen. Wo sind Dinge, die nicht recht sind? Wo geschieht Unrecht? Da müssen wir sie beim Namen nennen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir noch mehr schuldig, das haben wir gesehen. Aber auch den Sinn für Ungerechtigkeit, für Leiden haben, für die Dilemmasituationen, die wir nicht lösen können. Die Zerrissenheit irgendwo teilen und dann aber nicht irgendwie hilflos und sprachlos werden. Irgendwie, wie geht es denn jetzt weiter? Wie können wir denn handeln? Jetzt das Zweite, Frieden säen. Und jetzt mit Ä-E geschrieben. Unfrieden sehen, das Erste, da geht es um unsere Wahrnehmung. Und dann Frieden säen. Da geht es auch um ein Tun. Aber um eines, das auf Segen angewiesen ist, auf Wachstum angelegt ist, um ein Tun, das uns nicht verfügbar ist. Frieden säen. Jetzt müssen wir kurz schauen, was ist eigentlich Frieden? Hebräisches Wort für Frieden heißt?
Shalom.
Ah, es ist noch jemand wach. Genau, Shalom. Das ist so altbekannt. Und Shalom ist ein Begriff, der eine große Breite hat. Bedeutet nämlich, was sind denn so ein paar Worte, die das mit ausdrücken, Äquivalente, die da mit drin liegen? Wollen wir mal kurz sammeln?
Wohlfühlen.
Bitte?
Sich wohlfühlen.
Ja, wohlfühlen. Wohlergehen. Glück. Gibt es noch Vorschläge? Heil liegt drin. Zufriedenheit. Segen. Shalom ist ein ganz umfassender Begriff. Da ist alles gut, glücklich zu preisen, Seligkeit. Bitte?
Aber auch das Wort, wenn man dahinter vokalisiert, bezahlen.
Bezahlen?
Ja, da war ich total fach.
In
durch Vokalisierung kann man das dann zum Bezahlen.
Wenn man Shalom draußen, ah, dann müsste ich jetzt nochmal in mein Hebräisch-Lexikon gucken. Also insofern, es liegt auch mit drin, da ist vielleicht eine Brücke, dass alle Rechnungen beglichen sind. Also, dass die Schulden nicht mehr offen sind. Wer jemals Schulden hatte oder noch hat, hat eine Ahnung von Shalom. So, wenn die rote, die schwarze Null, ja, ist ein Stück Shalom, dass die Dinge ausgeglichen sind. Auch Balance, dass die Dinge nicht mehr kippen. Also Heil, Glück, Wohlergehen und zwar persönlich, ganz individuell. Frieden ist eine persönliche Sache. Geht jede Person einzeln an, betrifft den Einzelnen und die Einzelne immer ganz direkt. Nicht nur so kollektiv, sondern einzeln, aber auch immer sozial. Friede, Shalom ist immer sozial. Dem Einzelnen kann es nicht gut gehen, wenn es nicht dem Miteinander gut geht. Shalom ist auch ein sozialer Begriff. Und mehr noch, Shalom ist ein universaler Begriff. Er betrifft den ganzen Kosmos, alles, was lebt, die ganzen Zusammenhänge, die ganze Welt, auch die Ökologie, die Schöpfung, die uns umgibt. macht vor den anderen Geschöpfen nicht Halt. Shalom ist ein umfassender Begriff. Also Friede im Hebräischen meint das alles, persönlich, sozial und universal. Shalom ist etwas, was durch Versöhnung hergestellt wird. Versöhnung schafft Gott selber. Shalom ist das große Versprechen, ist eigentlich ein paradiesischer Begriff. Das sehr gut der Schöpfung, das Urteil Gottes über sein eigenes Werk, und siehe, es war sehr gut. Es ist Shalom. Es ist sehr gut. Und dann brechen die Dinge. Aber Shalom ist also die Ahnung, die wir haben, die in dieser Welt steckt. Wenn Salomo sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, ist es der Sinn für Shalom. Auch angesichts der Vergänglichkeit, das, was bleibt, was Bestand hat, das Gute. Wenn Jesus von den Seligpreisungen spricht, von selig, Makarios, sind selig, glücklich zu preisen, dann ist es ein Stück Shalom. Ist das, was mit dem Segen zugesprochen wird, weil wir es nicht machen können, deswegen zugesagt, ganz geschenkt, das ist Shalom, Frieden.